Hallo und herzlich willkommen zum LVBKH Kosmetik-Business Podcast, deinem Ratgeber für die täglichen Herausforderungen und Probleme als Unternehmerin oder Unternehmer in der Kosmetik- und Beauty-Branche. Wir sind der Landesverband des Bayerischen Kosmetikhandwerks und mein Name ist Eva Ratzisberger. Ich bin Vorständin im LVBKH, seit 20 Jahren selbst Kosmetikerin und Inhaberin eines Top-Rated-Salons in München. Außerdem berate ich Unternehmen zu den Themen Geschäfts- und Markenentwicklung. Heute bei mir ist Sabrina Engels von Heta. Liebe Sabrina, es ist ja so, in den sozialen Medien oder generell in den Medien ist ja Nachhaltigkeit jetzt immer ein Riesenthema. Bewusster Konsum, bewusste, achtsame Lebensweise wird immer wichtiger. Auch für Marken und Unternehmen ist ja das Thema Purpose, also der höhere Sinn und Zweck von Marken und Unternehmen und ihr Beitrag zur Gesellschaft und zur Verbesserung der Welt sozusagen, ist ja sehr, sehr wichtig. Und die Konsumentinnen und Konsumenten werden da wirklich auch immer kritischer, sind immer besser informiert und wollen da einfach auch, dass das zu ihrem Lifestyle passt. Also es geht jetzt letztendlich auch nicht mehr nur um die Qualität der Produkte, sondern es wird auch immer mehr Transparenz erwartet und die Kunden wollen auch wissen, welche Werte einfach ein Unternehmen vertritt. Ich finde, Werte sind ein ganz, ganz großes Thema geworden. Und es ist ja tatsächlich so, in der Lebensmittelbranche ist dieses Thema ja schon längst angekommen. Wir haben ja Bio, Demeter, die ganzen Biomärkte boomen auch. Und die sozialen Medien sind aber schon auch voll mit Posts über Kosmetik, gerade von Influencern und so weiter, die dann eben auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt und diesen Werteaspekt betonen. Und ich selber bin aufmerksam geworden auf diese Thematik, weil ich auf Social Media einen Post gesehen habe, in dem es um Tierversuche in der Kosmetik ging. Und ich dachte mir eigentlich, Tierversuche sind schon längst passé, weil ich weiß noch, wo ich mein allererstes Studio eröffnet habe. Ist schon lange her. Da war es nämlich noch so, dass Tierversuche weitestgehend erlaubt waren und ich hatte damals in meinem Studio extra darauf geachtet, nur tierversuchsfreie Produkte zu verwenden. Und kurz danach gab es ja dann eben diese Änderung, diese Gesetzesänderung, wo verboten wurde, Tierversuche in der Kosmetik zu machen. Aber ich war dann eben wirklich so ein bisschen überrascht und dachte mir, da frage ich doch gleich mal nach, weil Peter, ihr müsst euch doch da damit auskennen, wie das jetzt genau ist. Deswegen, liebe Sabrina, erzähl uns doch mal ein bisschen was.
Ja, hallo Eva. Erstmal an der Stelle möchte ich einen riesen Danke sagen, dass wir hier auch die Möglichkeit bekommen, zu dem Thema was zu sagen. Denn wie du ja schon erwähnt hast, es ist so, dass ganz, ganz viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, dass das überhaupt noch ein Thema ist, Tierversuche für Kosmetik, weil dieses Gesetz, von dem du gesprochen hast, das ist ja schon seit 2013 gibt es das ja. Das ist ein EU-weites Gesetz und das sagt eigentlich aus, dass Tierversuche für Kosmetikartikel nicht mehr erlaubt sind. Und das ist auch so ein Denken, dass ganz viele, wo sich ganz viele drauf verlassen, ist natürlich auch, man möchte das ja auch. Also es ist eine gute Nachricht. Good News saugt man natürlich auch auf. Und dass dieses Gesetz Schlupflöcher hat, das weiß kaum jemand leider. Also es ist so, dass dieses Gesetz, das ist eine EU-Verordnung, die EU-Kosmetikverordnung, und die ist eben schon vor über 10 Jahren schrittweise in Kraft getreten. Das Ganze lief so zwischen 2009 und 2013 ab, wo dann Schritt für Schritt verschiedene Versuche verboten wurden. Es hat ganz früher angefangen, dass an ein komplettes Produkt nicht mehr am Tier getestet wurde, also Shampoo in die Augen eines Tiers reiben, war am Anfang verboten, dann ging es später auch darum, einzelne Inhaltsstoffe nicht mehr in Experimenten an Tieren zu testen, sondern eben mit anderen Methoden die Sicherheit nachzuweisen. Und genau darum geht es auch in dem Gesetz, dass die Sicherheitsnachweise für die kosmetischen Inhaltsstoffe nicht aus Tierversuchsdaten stammen dürfen. Damit wird auch verhindert, dass Kosmetikfirmen sagen, wir machen die Tierversuche dann eben im Ausland und verkaufen trotzdem in der EU. Das ist zum Glück nicht möglich, aber wir haben mit diesem Gesetz eben trotzdem Probleme, nämlich wenn für andere Länder Tierversuche durchgeführt werden. Also beispielsweise hat eine Kosmetikfirma jetzt alle Inhaltsstoffe testen lassen mit tierversuchsfreien Methoden. Alles ist als sicher bewertet worden und kann somit in der EU verkauft werden. Da ist erstmal alles fein. Aber wenn das gleiche Unternehmen in einem anderen Land wie beispielsweise China kaufen möchte, ist es leider immer noch gang und gäbe, dass für dieses andere Land Tierversuche gemacht werden. Und darauf achtet die EU nicht. Das heißt, das ist für die EU in dem Fall völlig egal, ob es da trotzdem Tierversuche gab, solange diese Sicherheitsnachweise, für die EU verlangt, solange die ohne Tierversuche stattgefunden haben. Das heißt, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider können wir trotzdem nicht sicher sein, dass die Produkte dann tatsächlich auch tierversuchsfrei sind. So.
Also soweit ich weiß, wenn ich da gleich mal einhaken darf, ist es ja so, dass die Krux an der Sache mit den Tierversuchen im EU-Ausland die ist, dass in manchen Ländern Tierversuche sogar vorgeschrieben sind.
Genau,
Zum Beispiel in China.
ja, genau. Also das ist genau der Punkt. Ich will nämlich gar nicht behaupten, das wäre auch falsch, dass Unternehmen oder Kosmetikfirmen Tierversuche gerne und freiwillig machen. Das ist gar nicht der Fall, weil sie sind am Ende des Tages sind sie teuer. Sie sind auch gar nicht so effizient, weil die Übertragbarkeit auf den Menschen eben gar nicht wirklich gegeben ist, weil wir unterschiedliche Spezies sind. Das ist ein großes Problem eigentlich. Sondern es wird eben gemacht, weil diese Tierversuche von Regierungen verlangt werden. Und wenn man diese Tierversuche nicht macht, dann kann man auf dem chinesischen Markt nicht verkaufen. Und das bedeutet natürlich Einbuße, was aus finanzieller Sicht. Das heißt natürlich, die Marke kann nicht so wachsen, wie sie es gern möchte. Es gibt ganz viele Firmen, die sagen, unter den Umständen verkaufen wir nicht in China. Wir wollen wirklich keine Tierversuche und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Kosmetikfirmen, die hinter ihren ethischen Überzeugungen stehen und nicht sagen, okay, für die EU ist es möglich, aber wenn woanders Tierversuche verlangt werden, dann machen wir das. Das ist natürlich nicht das, was wir als Konsumenten unterstützen möchten. Deswegen ist es eben so wichtig, auf solche Zertifizierungen zu achten. Weil eben trotzdem Verbot in der EU trotzdem noch Tierversuche gemacht werden. Und für das Kaninchen, für die Maus ist es egal, ob das in einem EU-Labor passiert oder in einem chinesischen Labor. Das Tier leidet, das Tier wird getötet und deswegen ist es auf jeden Fall, geht es uns auf jeden Fall was an, egal in welchem Teil der Welt dieser Tierversuch stattfindet. Aber da möchte ich direkt auch noch mehr dazu sagen, weil wir haben nicht nur das Ausland als Problem. Also es ist nicht nur so, dass außerhalb von Europa diese Tierversuche noch gemacht werden, sondern ein zweites Problem kommt dazu, dass nämlich trotz dieses Kosmetik-Tierversuchsverbots andere Regularien aus der EU wiederum Tierversuche aktiv verlangen von den Firmen, und zwar in der EU. Also es gibt die Chemikalienverordnung REACH, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Genau, das ist eigentlich an sich vom Grundgedanken eine gute Sache. Wir wollen natürlich sichere Chemikalien im Umlauf haben, das ist ganz klar. Aber REACH handhabt das Ganze leider so, dass Tierversuche teilweise verlangt werden. Zumindest sagt das oder interpretiert das die Europäische Chemikalienagentur so. Und von dieser EU-Behörde werden eben teilweise aktiv Tierversuche verlangt von den einzelnen Kosmetikfirmen. Da gibt es auch Untersuchungen, dass seit dem Inkrafttreten von diesem Verbot trotzdem noch tausende Tiere in Versuchen für kosmetische Inhaltsstoffe gestorben sind.
Darf ich da gleich mal einhaken, weil das
Klar.
verstehe ich jetzt nicht ganz. Also ist es quasi so, das sind Chemikalien, die dann wahrscheinlich nicht nur in Kosmetika, sondern auch in anderen Produkten zugesetzt sind und deswegen werden sie dann noch getestet oder ist auch der Test vorgeschrieben oder wie?
Beides tatsächlich. Also es geht um Chemikalien, die auch in beispielsweise Wandfarbe oder sonstigem vorkommen. Aber es geht auch um rein kosmetische Inhaltsstoffe. Also wirklich auch um Inhaltsstoffe, die nur in Kosmetika vorkamen oder vorkommen. Auch für solche Chemikalien und Substanzen werden immer noch Tierversuche verlangt von der EU.
Aber das verstehe ich jetzt nicht. Also warum werden
Genau.
jetzt einen getestet und bei den anderen ist es verboten?
Das ist genau die Krux. Das ist genau das Problem, das wir schon seit vielen Jahren anprangern, dass das Verbot ja ausgehebelt wird, faktisch. Also dieses Verbot, das existiert, das ja sicherstellen möchte, dass wir für Luxusprodukte, sage ich jetzt mal, wie Kosmetikartikel, dass dafür keine Tiere leiden und sterben sollten, das ist eigentlich, darüber bräuchte man eigentlich nicht diskutieren. Das war auch das Ziel dieses Verbots und trotzdem interpretiert die EU das Zusammenspiel von diesem Verbot und anderen EU-Regularien, also eben zum Beispiel REACH, wird so interpretiert, dass eben gesagt wird, in bestimmten Fällen sollen trotzdem Tierversuche gemacht werden, weil das die Verordnung REACH eben so vorsieht.
Okay.
Genau, und das ist eigentlich genau der Punkt, dass man sich sagt, wenn es doch dieses Verbot gibt, warum gibt es Ausnahmen? Das ist eben auch das, wogegen wir jetzt seit vielen Jahren kämpfen. Wir haben da auch schon Kosmetikunternehmen dabei unterstützt, Tierversuche zu verhindern. Also es gibt immer wieder Fälle, wo gerade Kosmetikunternehmen, die bei uns auf der Liste sind, also positiv gelistet sind oder ja, wo die dann irgendwann für einen neuen Inhaltsstoff einen Bescheid bekommen, wir möchten für den und den Inhaltsstoff gern einen Tierversuchsnachweis. Und in solchen Fällen können dann die Kosmetikunternehmen auf uns zukommen. Wir haben ein Wissenschaftskonsortium und da sind ganz, ganz tolle Experten, die wirklich sich mit den Inhaltsstoffen auskennen, wissenschaftliche, super viel Hintergrundwissen haben und sich eben auch mit den EU-Regularien auskennen. Und mit Hilfe von unserem Wissenschaftskonsortium konnten wir auch schon Tierversuche verhindern. Also das war vor einigen Jahren ging es um Tierversuche, wo schwangere Kaninchen und Ratten einen Stoff hätten zwangsverabreichend bekommen sollen. Die Tiere wären dann getötet worden und mitsamt ihren ungeborenen, ja, Föten quasi seziert worden. Wären tausende Tiere gewesen. Und es gibt Möglichkeiten, da einzuschreiten. Es gibt Möglichkeiten, wissenschaftlich zu argumentieren. Dieser Tierversuch ist nicht notwendig, den ihr da gerade von uns verlangt. Wir können die Sicherheit auch anders nachweisen. Und das ist auf jeden Fall ganz wichtig zu wissen. Aber es braucht eben Menschen, die diesen Kampf auch gehen und die sagen, nein, wir möchten das nicht. Unsere Ethik sagt, für unsere Produkte gibt es keine Tierversuche. Und die dann auch wirklich, ja, diesen Weg auch gehen und sich gegen solche Aufforderungen stellen. Genau.
Das finde ich sehr interessant, dass du das sagst und auch, dass ihr das mitbetreut, weil ich mache auch die Erfahrung, dass es wirklich sehr, sehr viele Kosmetikhersteller gibt, denen ganz viel an der Qualität und an der Ethik ihrer Produkte gelegen ist. Und also von denen, die ich kenne, ich glaube nicht, dass es da irgendjemandem egal ist,
Genau.
sondern ich glaube, die Herausforderung, vor der Kosmetikhersteller stehen, ist einfach zu sagen, okay, wie ethisch, wie nachhaltig produziere ich? Und auf der anderen Seite ist natürlich jedes Unternehmen auch ein Wirtschaftsbetrieb, der einfach auch profitorientiert laufen muss, der
Ja.
auch Arbeitsplätze schafft, der gerade auch in der wirtschaftlichen Situation oder in der Konjunkturflaute, in der Deutschland sich befindet, einfach schauen muss, dass sie um die Runden kommen. Und da ist es, glaube ich, wirklich eine riesen Gratwanderung, sowohl das eine als auch das andere zu bedienen und dann auch abzuwägen, okay, nehmen wir es in Kauf, gehen wir in den Markt wie zum Beispiel China, der einfach unglaublich profitabel ist, der unglaublich groß ist, oder verzichten wir darauf, können wir es uns auch leisten, darauf verzichten, das ist nämlich darauf zu verzichten, das ist nämlich auch eine wesentliche Frage. Und entscheiden uns dann für den ethischen Aspekt und nutzen es vielleicht auch als Marketingmaßnahme, ja, dass wir sagen, wir sind da komplett tierversuchsfrei. Also das finde ich sehr, sehr schwierig. Und ich möchte da nicht in der Haut der Hersteller stecken. Aber ich finde es toll, dass ihr das macht. Und ich wusste das auch gar nicht, dass Hersteller sich da an euch wenden können und dass ihr das begleitet. Und wie ist es jetzt mit Alternativen? Weil du sagst ja, das kann man auch alternativ nachweisen. Wie sehen denn solche Alternativen aus?
Genau, also erstmal ist natürlich wichtig, sich auch immer im Hinterkopf zu behalten, dass sichere Kosmetika ohne Tierversuche kein neuer Gedanke sind. Also es gibt ganz viele Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten ihre Produkte auf den Markt bringen, ohne an Tieren zu testen. Das heißt, es ist jetzt nichts Neues. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Also da gibt es beispielsweise dreidimensionale Gewebemodelle an, die zum Beispiel die Haut nachbilden oder das menschliche Auge, die Augen, ja, die Schichten im Auge nachbilden können. Und somit kann da getestet werden, wie ein Stoff oder wie ein Inhaltsstoff, was ein Inhaltsstoff an der Haut anrichten kann, beispielsweise, wenn er auf die Haut gegeben wird, ins Auge kommt. Es gibt aber auch ausgefeilte Computersimulationen, mit denen solche Sachen nachgewiesen werden können. Und das Gute an diesen Methoden ist eben, dass es völlig auf den menschlichen Organismus angepasst ist. Das heißt, allein wenn man sich die Kaninchenhaut oder das Kaninchenauge anschaut, hat das Unterschiede im Detail. Das heißt, was ein Stoff in der Kaninchenhaut anrichtet oder eben auch nicht anrichtet, das kann sich von dem, was im Menschen passiert, nochmal enorm unterscheiden. Dieses Problem haben wir nicht, wenn wir wirklich auf den Menschen ausgelegte tierversuchsfreie Methoden nehmen. Genau. Und es gibt immer wieder mal einzelne Inhaltsstoffe, wo gesagt wird, das können wir nicht mit dieser und jener tierversuchsfreien Methode nachweisen. Das kann auch sein, dass es da möglicherweise noch einzelne Lücken gibt. Dann muss man aber auch dazu sagen, diese Lücken gibt es nur, weil nicht genug daran geforscht wird. Denn vor diesem Verbot von 2013 gab es deutlich weniger tierversuchsfreie Methoden, um die Sicherheit nachzuweisen. Erst durch dieses Verbot ist ein enormer Boom entstanden. Die Firmen wurden quasi dazu gezwungen, da innovativ zu denken und in die Forschung zu gehen. Und da haben sich enorm viele Methoden entwickelt, um tierversuchsfreie Methoden zu entwickeln. Und dadurch ist das Ganze auch so gut ermöglicht worden. Und genau das ist auch jetzt immer noch der Punkt. Immer wenn wir hören von der einen oder anderen Stelle, da gibt es leider noch keinen Test, der das gut nachweisen kann, dann liegt es eigentlich immer daran, dass da nicht genug Geld und Aufmerksamkeit reinfließen, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Denn unsere Forschung und Wissenschaft haben eigentlich die Möglichkeiten. Wir haben eine ganz tolle Forschung und Wissenschaft weltweit. Die Frage ist nur, worauf konzentriere ich mich? Und klar, wenn so ein Verbot existiert, wenn es plötzlich heißt, wir können diese Produkte nicht mehr auf den Markt bringen, weil es verboten wird mit Tierversuchen, dann ist natürlich die Motivation da, dort auch nochmal reinzuschauen, okay, welche tierversuchsfreien Methoden müsste man vielleicht noch weiterentwickeln, um da mehr möglich zu machen?
Dann ist das im Grunde genommen, wie so oft, wieder ein politisches Problem
Genau.
und ein Problem im Bewusstsein der Menschen und auch der Politik, weil ich würde jetzt auch gar nicht mal der Politik unterstellen, dass es denen egal ist oder dass sie Tierversuche aktiv fördern, sondern dass halt einfach zu wenig Information da ist, dass man auf diese Alternativen dann mehr geht und mehr darauf hinweist.
Das auf jeden Fall. Und Lobbyismus ist auch ein Punkt. Es gibt natürlich auch eine Industrie hinter Tierversuchen. Das darf man nicht vergessen. Es ist was, ja, das hört man nicht gerne, aber mit Tierversuchen wird natürlich von bestimmten Stellen auch Geld verdient. Das sind nicht die Kosmetikfirmen, das ist nicht die Politik selbst, aber es gibt natürlich Akteure, die verdienen an den Tieren, die gezüchtet werden, die verdienen an dem Spezialfutter, das für die Tiere erstellt werden muss, an den Käfigen. Also da gibt es wirklich, das ist eine milliardenschwere Industrie weltweit und dadurch gibt es eben eine Lobby, die Tierversuche auch aufrechterhalten möchte. Das ist leider auch ein Fakt.
Und das interessiert mich jetzt. Was bekommen die für ein Spezialfutter oder warum brauchen die Spezialfutter?
Also je nachdem, wofür die Tiere gezüchtet werden oder welchen Zweck sie, ich sag jetzt mal, später erfüllen sollen, kann es sein, dass die Tiere eben ganz leicht anspringen auf Krankheitserreger. Das heißt, das Futter muss sehr steril sein oder muss bestimmte Inhaltsstoffe haben oder eben auch nicht haben. Also das kann man gar nicht vergleichen. Eine Maus im Labor kann man gar nicht vergleichen mit einer Maus, die wir draußen auf einem Feld sehen, weil die komplett unnatürliche Lebensbedingungen haben, was auch wieder ein Grund ist dafür, dass Tierversuche so schlecht auf den Menschen übertragbar sind, weil die ganze Umwelt komplett von dem anders ist, als wir Menschen leben, aber auch als eine Maus jetzt in freier Wildbahn lebt. Also selbst da unterscheiden sich die Ergebnisse.
Und warum, Sabrina, werden jetzt in der Kosmetik primär auch Kaninchen, glaube ich, Mäuse und Ratten verwendet? Es hört sich jetzt total makaber an, welche Vorteile bieten diese Spezies im Vergleich zu anderen Tieren? Warum wird es so gemacht?
Also Mäuse, Ratten, Kaninchen, das sind ja relativ kleine Tiere, die, das heißt, ich kann relativ viele Tiere auf kleinem Platz halten. Ich brauche natürlich weniger Futter, als wenn ich es jetzt mit anderen Tieren machen würde. Und sie sind, so blöd das klingt, auch leicht zu handeln natürlich durch ihre Größe. Durch die Art und Weise, wie Mäuse und Ratten sind, kann man sie natürlich leicht handeln. Also das sind ganz, ich sage jetzt mal, ganz praktische Gründe auch, warum diese Tiere ganz besonders oft da missbraucht werden.
Okay, verstehe. Und es ist jetzt natürlich auch ein etwas unschönes Thema. Ich möchte es aber trotzdem ansprechen, weil ich es einfach wichtig finde. Was wird denn mit den Tieren so gemacht?
Ja. Also was ganz bekannt ist und auch lange Zeit in der EU gang und gäbe war, ist der sogenannte Drace-Test. Das heißt, da werden potenziell reizende oder ätzende Stoffe ins Auge eines Kaninchens gegeben und geschaut, ob und wann sich da Geschwülste bilden, ob das Tier erblindet teilweise, ob Blutungen entstehen, solche Sachen. Das ist ein Versuch. Das wird auch oft mit der Haut gemacht. Also da wird den Tieren die Haut rasiert und Stoffe, die da Reizungen oder auch Ätzungen hervorrufen können, werden auf die Haut gegeben. Das ist für die Tiere, kann das natürlich sehr schmerzhaft sein. Ich meine, wenn ein Tier erblindet, das kann sich jeder von uns vorstellen, das ist eine Horrorvorstellung, plötzlich nichts mehr sehen zu können oder zu merken, da entsteht ein Schleier. Also das will niemand von uns für sich selbst. Und das sind Versuche, die wurden früher auch in der EU standardmäßig gemacht, sind heute hauptsächlich aber in beispielsweise China noch zu finden, also in der EU zum Glück fast ausgerottet für den kosmetischen Bereich. Was hierzulande noch viel passiert, sind Versuche zur sogenannten Reproduktionstoxizität. Also da wird den Tieren oder schwangeren Tieren, denen wird ein Stoff zwangsverabreicht. Das heißt, sie müssen einen Stoff, der potenziell giftig ist, über längere Zeit einatmen oder ihnen wird der Stoff mit einem Schlauch in den Magen direkt gepumpt, um zu schauen, was dieser Stoff eventuell mit den Nachkommen anrichtet. Das heißt, da werden die schwangeren Tiere getötet, seziert oder die Kinder werden geboren und dann seziert. Solche Versuche werden da gemacht.
Okay. Und hast du da eine Zahl, wie viele das noch sind in Deutschland?
Auf Deutschland bezogen ist es sehr schwer zu sagen. Also weltweit sind es auf jeden Fall um die 100.000 Tiere, die jedes Jahr für rein kosmetische Zwecke sterben. Und ja, in der EU, eben seit dem Kosmetikversuchsverbot, sind es auch tausende Tiere, die seither noch für solche Versuche missbraucht wurden.
Warum ist es denn so, wenn Tierversuche eigentlich alternativ durchgeführt werden können und man in der Kosmetik auch davon weggeht, warum wird denn dann noch immer so viel in der Medizin gemacht?
Das hat tatsächlich sehr viel mit veralteten Denkmustern zu tun. Das heißt, Tierversuche sind auf der einen Seite ein Mittel, um die Karriereleiter tatsächlich zu erklimmen, weil es immer noch so ist, dass Fachzeitschriften oder auch Förderer von finanziellen Mitteln oftmals noch Tierversuche verlangen, bevor wissenschaftliche Arbeiten beispielsweise veröffentlicht werden oder eben Gelder bereitgestellt werden. Und das ist tatsächlich ein Überbleibsel aus ich sage jetzt mal, alten Zeiten, weil Tierversuche damit auch oft aus reiner Routine durchgeführt werden, weil es einfach immer schon so gemacht wurde und in den Köpfen oftmals noch als Standardmittel im Prinzip gehandelt wird, sage ich jetzt mal. Behörden und Politik spielen da aber auch eine ganz große Rolle, weil eben auch die finanzielle und auch die strukturelle Förderung von tierversuchsfreien Methoden noch viel zu wenig gefördert wird. Das heißt, dass eine Methode offiziell anerkannt wird, die tierversuchsfrei ist, da müssen teilweise wirklich viele bürokratische Hürden überwunden werden. Gleichzeitig wird das Ganze kaum gefördert und das bringt eben mit sich, dass Tierversuche so langsam erst verdrängt werden durch die viel besseren tierversuchsfreien Mittel, weil eben an der Wissenschaft von gestern von verschiedensten Akteuren noch so festgehalten wird aus im Prinzip ja Tradition und Routine.
Und hast du da vielleicht eine Hausnummer, wie viele Tiere davon jetzt noch betroffen sind in Deutschland?
Also in Deutschland werden jedes Jahr mehrere Millionen Tierversuche durchgeführt. Das heißt, es sind über 2 Millionen Tiere in Versuchen und da kommen noch weitere über 1 Million Tiere dazu, die zwar gezüchtet werden für wissenschaftliche Zwecke, aber dann das falsche Geschlecht haben oder eine Krankheit, die sie eigentlich angezüchtet bekommen sollen, vielleicht nicht entwickelt wurde und die werden dann getötet, ohne im Tierversuch benutzt worden zu sein. Das heißt, es sind jedes Jahr allein in Deutschland über 3 Millionen Tiere. Weltweit gibt es nur Schätzungen, weil auch nicht jedes Land das so genau aufschlüsselt. Aber weltweit sind es tatsächlich fast 200 Millionen Tiere noch.
Okay, wow, das ist ja eine ganze Menge.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie viele von diesen Tierversuchen, die da durchgeführt werden, oder wie viel Prozent könnte man da durch alternative Methoden mittlerweile schon ersetzen?
Das ist, ich würde sagen, die Frage müssen wir eigentlich ganz anders stellen. Tierversuche sind, also einige sind ja behördlich vorgeschrieben. Viele, in Deutschland sind es über die Hälfte, werden aber für die Grundlagenforschung gemacht. Das heißt, da bräuchte es gar keinen 1:1 Ersatz, sondern man müsste andere Mittel wählen, um Dinge zu erforschen. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten von Mini-Organen auf Chips oder Computermethoden beispielsweise. Also das sind ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man einen Tierversuch, wenn man einen Tierversuch weglässt, was man stattdessen machen kann.
Und wo wir jetzt gerade auch bei der Medizin sind, bei uns in der Ästhetik oder in der Beautybranche, sage ich jetzt mal, sind ja Filler, also gerade Botox und Hyaluron auch ein Thema. Kannst du mir dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne. Also Botox ist schon ganz, ganz lang ein Thema, wo ganz lang schon bekannt ist, dass da Tierversuche mit in Verbindung stehen und leider auch wirklich keinen schönen Tod erleiden müssen. Also die Tiere werden da, den Tieren werden Dinge injiziert, die sie lähmen und teilweise für einen wirklich langsamen und qualvollen Tod sorgen, indem die Tiere erstmal nicht mehr richtig laufen können, später nicht mehr richtig atmen können und schließlich qualvoll ersticken. Das ist leider, das bringt die Botox-Testung leider mit sich. Und es ist leider bis heute so, dass es keinen Hersteller gibt, der völlig ohne Tierversuche sein Produkt herstellt. Es gibt zwar ein paar Unternehmen, die haben bereits tierversuchsfreie Methoden entwickelt und setzen die auch ein, haben somit die Tierversuche verringert, aber aufgrund von den bürokratischen Hürden, die ich ja schon bereits öfter mal erwähnt habe, die ein großes Thema sind, aufgrund von solchen Hürden wird von auch solchen Herstellern immer noch verlangt, eine gewisse Anzahl an Tierversuchen durchzuführen. Und das führt eben leider dazu, dass uns bis heute leider kein Botulinumtoxinhersteller bekannt ist, der eben vollständig ohne Tierversuche die Produktherstellung durchführt. Dann gibt es ja auch, wie du hast ja gesagt, auch noch andere Filler. Also da gibt es ja auch Hyaluronsäure beispielsweise. Auch da gibt es keine wirklich positiven Nachrichten, muss ich leider sagen. Das sind ja alles injizierbare Füllstoffe teilweise und die werden in der Regel als Medizinprodukte eingestuft. Und dann werden sie eben von medizinischen Aufsichtsbehörden zur Verwendung geprüft und auch zugelassen. Und das ist üblich mit Tierversuchen. Also da ist der Weg mit Tierversuchen leider auch Standard. Da können wir empfehlen, dass man trotzdem immer mal wieder bei solchen Herstellern nachfragt, weil auch die Nachfrage zeigt, dass da ein Druck auf Kundenseite, sage ich jetzt mal, existiert, dass die Motivation, da dagegen vorzugehen, einfach noch mal ein Stückchen höher ist, die Tierversuche wirklich auch von den Behörden anzufechten quasi. Aber solange es noch nicht möglich ist, ohne Tierversuche das Ganze zu machen, würden wir auch allen wirklich empfehlen, die ästhetischen Behandlungen nicht mit solchen Mitteln durchzuführen, sondern auf Cremes oder Ähnliches zurückzugreifen, die wirklich tierversuchsfrei zertifiziert sind und eben ohne, dass Tiere dafür missbraucht werden, dafür sorgen können, dass unsere Haut besser strahlt oder was auch immer wir mit den Mitteln ja für uns wünschen, dass wir das Ganze, solange es leider noch nicht anders möglich ist, wirklich auf die tierversuchsfreien Möglichkeiten zurückgreifen.
Ich würde gern nochmal auf die Tests zurückkommen, weil wir haben jetzt gerade ja über Zulassungstests gesprochen. Aber
Genau.
ich habe mal was gelesen, dass jede einzelne Charge auch auf Wirksamkeit getestet wird. Ist das richtig?
Genau, das ist genau das Problem bei Botox. Da Botox ist ja ein Produkt, das ist ja Nervengift. Und damit bei dem Produkt dem Patienten oder dem Klienten nicht zu viel oder zu wenig gespritzt wird, muss die Charge darauf überprüft werden, wie viel Botox nun tatsächlich drin ist. Das heißt, da muss wirklich nicht nur für die Zulassung eines Produkts ein Tierversuch durchgeführt werden, sondern, wie schon erwähnt, mit jeder Charge. Das heißt, jede Nachfrage sorgt dafür, ob eben mehr oder weniger Tierversuche durchgeführt werden. Je weniger Botox gespritzt wird, desto weniger Mäuse werden letztendlich auch für Botox getötet. Kann man tatsächlich so schlicht sagen.
Okay.
Ja.
Und dann gibt's ja so verschiedene Labels auf Produkten und ich
Genau.
finde es irgendwie verwirrend.
Dschungel, ja. Das stimmt leider, ja. Das stimmt.
Ja, ich glaube, das einzige Label, das sich so wirklich durchgesetzt hat, ist Bio, aber ansonsten wird es dann auch schon schwierig. Also was ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zwischen tierversuchsfrei und cruelty-free?
Also, das ist ein super, super wichtiges Thema, das du gerade ansprichst. Label und die verschiedenen, ja, Bezeichnungen von Kosmetik, also Naturkosmetik, nur natürliche Inhaltsstoffe, nur Bio-Inhaltsstoffe, vegane Kosmetik, tierversuchsfrei. Das wird oftmals so ein bisschen durcheinander gewirbelt. Man denkt auch gerne, ach ja, wenn irgendwas vegan ist oder wenn irgendwas Naturkosmetik ist, dann ist es automatisch tierversuchsfrei. Das stimmt aber leider gar nicht. Also das sind alles Aspekte, wo man wirklich getrennt darauf achten muss. Ganz kurzer Überblick: Naturkosmetik bedeutet im Prinzip, das geht es darum, dass die Inhaltsstoffe bestimmte Kriterien erfüllen. Da hat auch jedes Naturkosmetik-Siegel, glaube ich, nochmal so ein bisschen unterschiedliche Kriterien. Vegan bedeutet, dass keine tierischen Inhaltsstoffe drin sind, denn wenn es um Tierleid in Kosmetik geht, dann müssen wir nicht nur auf Tierversuche achten, sondern eben auch darauf, woher kommt dieser Inhaltsstoff? Kommt es von einem Tier? Und wenn ja, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass dieses Tier kein schönes Leben hatte und keinen schönen Tod hatte. Also, das heißt, auch vegane Formulierungen müssen wir achten, wenn wir wirklich das Tierleid, sage ich jetzt mal ganz plakativ, aus unserem Kosmetikschrank oder Badschrank verbannen wollen. Genau, und dann eben cruelty-free, tierversuchsfrei, das ist ein Synonym, kann man eigentlich sagen. Da ist aber auch die Sache die, das ist ein Begriff, der ist zum einen nicht gesetzlich geschützt, zum anderen gibt es aber auch, und das ist wichtig gerade für Kosmetikfirmen in Europa, gibt es auch die Problematik, dass man teilweise, wenn man mit cruelty-free wirbt, also dass man das nicht darf, weil es ja durch dieses Gesetz eigentlich Werbung mit Selbstverständlichkeiten ist. Und auch da kann ich verstehen, wenn man sagt, hä, aber wir haben doch jetzt gelernt, es werden ja trotzdem noch Tierversuche durchgeführt. Genau, das ist so. Und trotzdem gibt es Behörden, die auf Kosmetikfirmen zukommen und sagen, passen Sie auf, damit dürfen Sie nicht werben. Aber deswegen haben wir von Peter speziell auf dieses Problem haben wir reagiert. Wir haben unser Label heißt Peter Approved Global Animal Test Policy. Das heißt, da werben wir nicht mit Cruelty Free, sondern wirklich damit, dass Peter, ja, dass unsere Standards quasi eingehalten werden. Und unsere Standards sind eben nicht, dass man in der EU ein EU-Gesetz hat, sondern unsere Standards gehen darüber hinaus und sagen, auch in China dürfen keine Tierversuche gemacht werden. Auch auf Anfrage von EU-Behörden dürfen keine Tierversuche gemacht werden, um unseren Cruelty-Free-Status zu erhalten. Und das ist eben was ganz Wichtiges. Deswegen kann man sich mit der Zertifizierung nochmal ja sicherstellen, dass man da keine Probleme bekommt von wegen und Werbung mit Selbstverständlichkeiten.
Ah, okay. Und ist es für die Firmen kostenlos, wenn die sich von euch beraten und zertifizieren lassen, oder wie funktioniert das?
Also es ist kostenlos, auf unsere Liste zu kommen. Das heißt, wer sich als tierversuchsfrei von Peter zertifizieren lassen möchte, der schreibt uns einfach an. Dann wird ein ausführlicher Fragebogen ausgefüllt. Unsere Kollegen aus den USA und Deutschland, die prüfen das dann gemeinsam. Dann gibt's noch, wird mit Zulieferern noch gesprochen. Also da sollen von den Zulieferern brauchen wir Bestätigungen, dass diese auch keine Tierversuche für die Inhaltsstoffe in Auftrag geben. Oder wenn was verlangt wird, dass mit uns Kontakt aufgenommen wird, sodass wir da auch intervenieren können, auch alternative Lösungsvorschläge anbieten können. Und genau, und dann ist, wenn alles in Ordnung ist, dann ist die Positivlistung bei uns kostenfrei, weil wir eben auch kleinen, jungen Startups ermöglichen möchten, sich zertifizieren zu lassen. Das ist ja natürlich was ganz Wichtiges, A, für die Kundschaft, aber auch B, um diesen ethischen Standard weiter zu verbreiten. Deswegen möchten wir da die Hürden aus finanzieller Sicht niedrig halten. Wer das Logo zusätzlich nutzen möchte, das kann man dann auch auf dem Produkt direkt abdrucken oder im Online-Auftritt, überall, wo man möchte. Da bezahlt man einmalig 350 US-Dollar. Also auch was, das ja dadurch, dass es nur einmalig bezahlt werden muss, auch für kleinere und jüngere Unternehmen was Machbares ist. Genau.
Und werdet ihr da generell auch so aufgestellt, dass ihr da mittelständische Betriebe auch betreuen könntet, wenn die sagen, okay, wir möchten jetzt umstellen auf tierversuchsfrei, dass die auf euch zukommen und damit euch so einen Weg gehen? Weil ein mittelständischer Betrieb ist ja schon relativ groß. Da braucht man dann auch als Berater eine entsprechende Logistik. Könntet ihr das anbieten?
Klar, also auf unserer Liste sind auch recht große Unternehmen. Also wir haben Dove, wir haben Herbal Essences, Catrice, das kennt man ja aus jeder Drogerie. Also wir haben viele auch sehr große, bekannte Unternehmen und Marken auf unserer Liste. Das heißt, sehr gerne. Also wer tierversuchsfrei sein möchte und sich zertifizieren lassen möchte, da aber vielleicht noch nicht alles verstanden hat, vielleicht vor der einen oder anderen Hürde sich sieht, da stehen wir zur Seite, da wollen wir natürlich zusammenarbeiten und schauen, dass es da gute Lösungen gefunden werden, auf jeden Fall.
Ja, super, da bietet ihr ja wirklich schon einen tollen Service an. Was ich mich halt auch frage, weil ich habe ja zum einen die Perspektive des Verbandes. Das bedeutet, wir sind ja primär ein Unternehmerverband. Also wir haben als Mitglieder Inhaberinnen und Inhaber von Kosmetiksalons, von Angehörigen des Kosmetikhandwerks. Dann sind wir natürlich aber auch in Kontakt mit den Kosmetikherstellern, weil das natürlich unsere Zulieferer sind, mit deren Produkten wir arbeiten. Und dann haben wir natürlich auch noch die Endverbraucher, also die Kunden von unseren Kosmetiksalons, wo wir natürlich auch ein großes Interesse dran haben, dass wir denen möglichst große Qualität und Transparenz bieten und dass die einfach zufrieden sind. Und ich habe ja tatsächlich im Vorfeld, wo ich mich auch über dieses Thema informiert habe, die Frage gestellt, was kann ich als Kosmetiksalon denn jetzt tun?
Na, im Prinzip schlicht und einfach, sage ich mal, tierversuchsfreie, vegane Kosmetik anbieten. Und zwar ausschließlich. Weil wir als Verbraucher, also klar, jeder Einzelne von uns mit seinem täglichen Konsum hat eine viel höhere Konsum macht, als uns vielleicht bewusst ist, aber gerade auch die Kosmetiksalons, die natürlich auch Empfehlungen aussprechen an ihre Kunden, die natürlich eine bestimmte Produktpalette anbieten und bewerben, die haben natürlich noch mal ein Stückchen größere Macht, weil einfach da schon vorgefiltert wird, weil wenn da schon keine Produkte mit Tierleid angeboten werden und angepriesen werden, dann ist das natürlich ein enormer Schritt für die Tiere. Und auch die Unternehmen, die dann gekauft werden, wenn man vielleicht das ein oder an, die ein oder andere neue Marke entdeckt, auch die bekommen natürlich das Feedback, hey, wir kommen gerade auf euch zu, weil wir wollen unsere Produktpalette ausschließlich auf tierleidfrei umstellen. Was habt ihr denn so anzubieten? Und das ist natürlich auch für die Unternehmen ein enorm wichtiges Feedback. Da gibt es diese Nachfrage. Die Leute achten immer mehr darauf. Und das motiviert natürlich auch weitere Firmen zu sagen, okay, wir sollten vielleicht doch mal überlegen, umzustellen. Vielleicht müssen ja Firmen auch gar nicht groß umstellen, sondern sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. Und vielleicht ist da gar nicht so viel umzustellen, sondern vielleicht muss man einfach nur ein paar grundlegende Standards quasi anpassen oder auch als gegeben angeben. Und dann, genau, dann ist es möglich, tierversuchsfrei, vegan, ohne Tierleid auf dem Markt zu sein. Und je mehr Menschen, je mehr Kosmetiksalons darauf achten und diesen Standard auch einfach als Standard haben und nicht als i-Tüpfelchen, desto schneller wird den Tieren natürlich geholfen, dass letztendlich keine Kaninchen, Ratten, Mäuse mehr im Labor für unsere Hautcreme, Duschgel, Mascara mehr leiden müssen.
Ja, also ich finde es unfassbar schwierig, weil mir persönlich aufgefallen ist, dass es B2C-Markt, also wo unmittelbar dann an die Endverbraucher verkauft wird, wie in den ganzen Drogerien und so weiter, dass es da ja relativ viel gibt. Es kann auch sein, dass es bei mir einfach an einer Informationslücke liegt, aber das ist jetzt meine subjektive Empfindung, dass im B2B-Markt, also wo die Hersteller an die Kosmetiksalons verkaufen, das gar nicht so ein großes Thema ist. Und da, oder, ja genau, es wird einfach nicht so thematisiert. Ich bin überzeugt, dass viele auf einem sehr, sehr hohen Standard und mit sehr hohen ethischen Standards auch unterwegs sind, der Hersteller, weil ich kenne auch einige und ich weiß, wie viele Gedanken die sich machen um alles. Aber ich könnte jetzt aus meiner Sicht nicht sagen, welche der Profimarken jetzt Tierversuche machen oder nicht. Oder sich dafür engagieren oder nicht. Also das finde ich schon mal sehr schwierig, mich da als Kosmetiksalon zu orientieren. Und wie gesagt, ich muss aber auch eine Lanze brechen für die Hersteller, weil ich es wirklich sehr, sehr schwierig finde, da eine Entscheidung zu treffen, gerade wenn man halt wirklich Riesenmärkte wie den chinesischen Markt dann nicht bedient, wenn man vielleicht auch weltweit expandieren möchte.
Genau. Da muss ich auch direkt nochmal einhaken. Das hätte ich eigentlich vorher schon erwähnen sollen, habe ich aber tatsächlich ganz übersehen, denn es ist ja nicht so, dass ich gar nicht mehr als Kosmetikhersteller in China beispielsweise meine Sachen verkaufen kann. Es gibt Möglichkeiten, dass das trotzdem möglich ist ohne Tierversuche. Man muss da aber bestimmte Bedingungen erfüllen. Also es geht nicht, noch nicht mit allen Produkten und man muss mit den Behörden in Kontakt treten. Das heißt, wenn, also DAF gehört, glaube ich, genau, DAF gehört zu den Unternehmen, die ja auch weltweit agieren und auch in China ihre Produkte verkaufen. Und trotzdem sind sie von PETA zertifiziert, weil diese bestimmten von China verlangten Bedingungen erfüllt werden. Das hat man mit vielen Gesprächen mit den Behörden zusammengestellt, was da dafür gemacht werden muss. Da müssen bestimmte Standards eingehalten werden und dann ist auch das möglich. Also es ist nicht so, dass der chinesische Markt komplett wegfällt, sondern dass man da eben nochmal bestimmte Schritte gehen muss. Nochmal einen, ich sag jetzt mal einen kleinen Extraaufwand, wie klein oder wie groß der ist, das mag ich jetzt gar nicht zu verurteilen, weil ich da nicht drin stecke. Aber was auf jeden Fall Sache ist, es ist möglich, auch in China zu verkaufen. Aber wenn man das einfach so macht, ohne mit den Behörden zu sprechen, ohne zu sagen, hey, schaut mal, wir haben da Standard, wir möchten keine Tierversuche, dann passiert das, also dann sind Tierversuche leider standardmäßig mit dabei. Das heißt, da muss man eben nochmal speziell drauf achten. Und auch da ist es so, dass unser Wissenschaftskonsortium, das PETA-Team, da natürlich beratend zur Seite steht.
Okay, also dann ist es in dem Sinn ja gar keine Entweder-oder-Entscheidung.
Genau.
Okay, es ist interessant, weil das habe ich jetzt tatsächlich auch das erste Mal gehört.
Also auch in China ist es so, dass sich da immer mehr tut. Das sehen wir seit einigen Jahren, dass Stück für Stück immer mehr tierversuchsfreie Methoden anerkannt werden, die früher eben noch nicht anerkannt wurden. Dass Stück für Stück mehr möglich ist, aber das ist natürlich auch nur deswegen so, weil sich die Kosmetikfirmen daran trauen und sagen, wir sagen nicht einfach ja und Amen, Hauptsache wir können verkaufen, sondern die da auch wirklich, ich sage jetzt mal, ein Fass aufmachen und sagen, wir würden sehr gerne auf euren Markt kommen, aber bitte unter den und den Bedingungen, was können wir da tun? Und dann kommt man in Austausch, dann kommt man in Dialog und dadurch wird immer mehr möglich. Das heißt, wir sehen da auf jeden Fall eine positive Entwicklung, aber eben nur dadurch, dass man sich da auch wirklich ja reinkniet, auseinandersetzt und von seinen Standards einfach nicht abrückt, sondern schaut, was ist möglich.
Ja, da sind wir dann einfach wirklich wieder beim Thema, man muss Bewusstsein schaffen.
Genau.
Und man muss vielleicht auch ein bisschen hartnäckig sein.
Genau, Hartnäckigkeit ist auch ein sehr gutes Stichpunkt. Genau, ja.
Ah, okay. Also, ja, ich stelle mir halt schon die Frage, wie kann ich jetzt als Inhaberin eines Kosmetiksalons am besten agieren? Weil es ist natürlich schon, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt nur mehr Produkte, die durchzertifiziert sind. Ich finde das alles sehr, sehr schwierig. Und ich finde, man verbaut sich da auch als Kosmetiksalon viel, sondern ich glaube, ich würde eher hergehen und ich würde meine Hersteller einfach mal anschreiben und würde mal sagen, hey, wie macht ihr denn das eigentlich? Wie läuft das bei euch? Weil ich glaube schon alleine, wenn viele Leute nachfragen,
Auf jeden
zeigt
Fall.
sich auch bei denen, da ist ein Interesse da. Und ich muss auch sagen, viele Endverbraucher, viele Kundinnen bei mir fragen auch nach. Die sagen zum Beispiel, woher kommt denn das Kollagen in deinen Produkten?
Ja.
Genau, und ich bin da total happy, weil ich habe für mich eine Firma, die veganes Kollagen herstellt. Und
Wunderbar, das ist toll.
kann dann sagen, es ist vegan und die sind halt auch sehr innovativ. Und ich glaube, darum geht's, zu reden, in Austausch zu kommen, vielleicht auch wirklich den Firmen zu signalisieren, hey, wir würden das toll finden und auch die Nachfrage bei den Endverbrauchern ist da. Und vielleicht kann man da, wenn sie es nicht eh schon machen, ja, weil viele machen es ja eh, vielleicht kann man da wirklich auch so ein bisschen die Dinge in die richtige Richtung lenken,
Auf
sage
jeden
ich jetzt
Fall.
mal. Und ich finde auch, wenn man auf dieser Schiene ist, ist es ja wirklich, wie wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben, ein super Marketing-Tool. Wenn man sagen kann, wir bieten eine super hohe Qualität, wir haben tolle ethische Standards. Wir erfüllen einfach dieses Purpose-Thema auch, weil wenn es im Lebensmittelmarkt funktioniert, warum soll es denn im Kosmetikmarkt nicht funktionieren?
Ganz genau so ist es, ja. Das merkt man auch seit vielen Jahren, dass da die Nachfrage wächst. Also, dass die Menschen wirklich mehr Bewusstsein darüber bekommen und auch sich trauen, nachzufragen und zu sagen, wie du erwähnt hast, woher ist denn euer Kollagen? Sind eure Sachen tierversuchsfrei? Natürlich nur durch die Nachfrage stößt man da auch Denkprozesse an und das Bewusstsein an. Und das ist enorm wichtig.
Und wie ist es, Sabrina? Könnten wir als Kosmetiksalons uns auch bei euch zertifizieren lassen oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten zur Kooperation?
Also Salons an sich nicht, sondern wir zertifizieren tatsächlich Unternehmen und einzelne Marken. Aber natürlich ist es möglich, wenn jetzt der Salon tierversuchsfreie Kosmetik anbietet, die von uns zertifiziert ist, das im Internetauftritt sichtbar zu machen. Also solche Dinge sollten natürlich möglich sein, denn wir wollen natürlich auch in dem Bereich Bewusstsein schaffen, ganz klar.
Super. Weil ich würde dann einfach in den Shownotes auch euren Kontakt verlinken.
Sehr
Und
gerne,
da
ja.
können sich ja interessierte Kosmetikhersteller und auch Kosmetikdienstleister, also Beauty-Salons, bei euch melden, wenn die da Ideen haben oder Fragen haben. Und vielleicht kommt es da im einen oder anderen Fall zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Da würde ich mich sehr freuen drüber, weil ich finde immer, auch die kleinen Schritte machen sehr, sehr viel aus. Und wenn es viele kleine Schritte gibt, wird es oft dann ein großer, der halt dann doch was bewegt.
Auf jeden Fall, das ist ein total, total wichtiges, ja, total wichtig, was du gerade sagst. Das ist wirklich, das darf man nicht unterschätzen. Viele kleine Schritte ergeben irgendwann was ganz Großes und deswegen auf jeden Fall, solche Sachen sind immer gut.
Ja, und was bei uns auch noch aufgetaucht ist, weil ja jetzt die NGOs ein bisschen
Ja.
in den Medien waren.
Fokus.
Genau. Erzähl uns doch noch ein bisschen was über Peter.
Ja, also PETA gibt es seit einigen Jahrzehnten. Das wurde ja gegründet von Ingrid Newkirk in den USA. Eine ganz, ganz tolle und inspirierende Frau tatsächlich auch. Also wer sich mit ihr mal beschäftigen will, einfach mal googeln. Sie ist wirklich mit Leib und Seele für die Tiere in ihrem Leben da. Und genau, und PETA Deutschland hat sich dann einige Jahre später gegründet von Harald Ullmann. Und es gibt mittlerweile weltweit mehrere Partnerorganisationen. Also es gibt auch PETA Frankreich, PETA UK, PETA Australien und so weiter. Das heißt, wir sind wirklich weltweit aktiv für die Tiere im Einsatz und wir sind ein, ja, ein gemeinnütziger Verein. Also jedes Land ist nochmal eigenständig. PETA Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein. Wir finanzieren uns fast ausschließlich aus Spenden. Ein ganz kleiner Teil wird auch, kommt auch durch, ja, Merchandise, also Pullover oder sonstige Kleidungsstücke, die wir entwerfen zusammen. Aber der allergrößte Teil kommt tatsächlich aus Spenden zusammen. Das heißt, von Menschen, die ja, die das Tierleid sehen, die genau wie wir dagegen halten wollen, die mit uns zusammen darauf hinarbeiten wollen, dass Tiere eine bessere Zukunft haben und eben nicht mehr ausgebeutet werden und wie Ware behandelt werden. Und wir, für diese Spenden sind wir auch wahnsinnig dankbar, weil ohne die könnten wir unsere Arbeit nicht verrichten. Genau. Und deswegen, solange uns Menschen unterstützen und genau wie wir sagen, da muss sich was ändern, sind wir mit Herzblut dabei, jeden Tag uns für die Tiere einzusetzen.
Eine kritische Nachfrage muss ich noch stellen. Wer sind denn die Spender? Sind es primär Privatpersonen oder gibt es auch andere Organisationen, die euch in einem größeren Deal unterstützen?
Das sind tatsächlich primär Privatpersonen. Das heißt wirklich, da die Beträge gehen, sind auch in allen Größenspannen, sage ich jetzt mal, mit dabei. Also das sind Menschen, die wirklich selbst wenig haben, aber doch noch was dazugeben wollen, mit monatlich einigen Euros uns unterstützen, bis hin zu Menschen, die auch vielleicht ein bisschen mehr zur Verfügung haben und die uns dann größere Spenden zur Verfügung geben, weil natürlich auch in deren Sinne ist.
Dann kann man ja sagen, dass ihr unabhängig seid und auch frei in eurem Tun, weil es niemand gibt, der euch da maßgeblich durch finanzielle Zuwendungen beeinflussen könnte.
Genau so ist es ja. Wir setzen uns für die Tiere ein. Die Tiere sind quasi unsere Kunden und für die wir eben unser Bestmögliches tun und auf eine bessere Zukunft hinarbeiten. Genau.
Perfekt, super. Und hast du noch irgendwas, was du gerne noch einbringen möchtest in unser Gespräch?
Also erstmal finde ich es super, super schön zu sehen, wenn immer mehr Menschen, Einzelpersonen, aber auch, wie du sagst, Kosmetiksalons an sich, die ja nochmal die Hürde haben, selbst ein Unternehmen zu sein und selbst auch da, ja, vielleicht auch die ein oder andere Hürde zu sehen. Und trotzdem ist es so toll zu sehen, dass da immer mehr Bewusstsein herrscht und dass die Menschen auch sagen, klar, Tierversuch oder es einfach so weitermachen wie bisher, ohne nach rechts und links zu schauen, wäre jetzt vielleicht einfacher für mich. Aber es gibt eben immer mehr Menschen, die sagen, nee, das kann ich nicht, das möchte ich nicht und jetzt muss ich mich halt mal damit auseinandersetzen. Das ist eine wirklich ganz tolle Entwicklung, die wir beobachten und das ja, erwärmt mir jedes Mal das Herz, wenn ich merke, dass da wieder einer mehr irgendwie in die richtige Richtung geht und uns sagt, nein, Tiere sind keine Ware. Tiere sind Mitlebewesen mit uns auf dieser Welt und haben es schlichtweg nicht verdient, dass wir sie so behandeln. Und deswegen gebe auch ich meinen Teil dazu, dass sich diese Welt zu was Besserem ändert. Und ich glaube, ja, das ist einfach das, was ich allen mitgeben möchte, sich wirklich, wenn man sich bewusst geworden ist, was passiert, Schlimmes, dann ist es vielleicht einfach, Augen zuzumachen und das Ganze zu vergessen, aber es ist den Tieren gegenüber fairer, sich einzusetzen und zu sagen, nee, nicht mit mir und ich stelle mich dagegen und ich möchte auch einen guten Einfluss haben. Und das ist was wirklich Wunderbares und da möchte ich alle ermutigen, ja, wirklich dran zu bleiben und sich Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen. Und dann können wir tatsächlich was verbessern auf dieser Welt.
Ja, da haben wir ja heute mit unserem Interview schon wieder einen kleinen Beitrag
Ja, ganz bestimmt.
geleistet und glaube ich auch die verschiedenen Perspektiven betrachtet und die Problematiken, die einfach auch jeder hat und die Möglichkeiten, die auch jeder hat. Und dann hoffen wir einfach, dass es noch ganz, ganz viele Menschen erreicht und dass sich da zum Wohl der Tiere noch viel Positives weiterentwickelt, aber wenn man auf die letzten 10 Jahre zurückschaut, war es ja eh schon gut im Vergleich zu dem, was vorher.
Genau, es geht in die richtige Richtung. Wir müssen nur dranbleiben und da bin ich guter Dinge.
Ich auch. Super.
Ich
Liebe
danke
Sonja,
dir.
danke dir. Ja, es war mir eine sehr große Freude, dieses Gespräch zu führen und dich kennenzulernen.
Ja,
Ich
kann ich nur
wünsche dir
zurückgeben.
Dankeschön.
Ich
Ich auch.
danke dir sehr herzlich und euch sehr herzlich. Wie gesagt, wichtiges Thema, ganz oft missverstanden, aber genau, Aufklärung ist das A und O und das macht ihr ja und das ist ganz klasse. Danke dafür.
Wunderbar. Liebe Sabrina,
Okay.
dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen.
Bis dann.
Tschüss, bis dann.
Ciao.
Das war's für diese Folge des LVBKH Kosmetik Business Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast zuzuhören und ich hoffe, dass du wertvolle Tipps und Inspirationen für dich und dein Business mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Und hinterlasse uns eine Bewertung, das hilft uns nämlich, noch mehr Menschen in der Kosmetik- und Beauty-Branche zu erreichen. Teile den Podcast auch mit deinen Freunden, Kolleginnen und Kollegen und auf Social Media. Wir freuen uns sehr, wenn du uns weiterempfiehlst. Und wenn dir mal ein Thema unter den Nägeln brennt oder du Fragen hast, melde dich jederzeit bei uns. Wir sind gespannt auf deine Anregungen und gehen gerne darauf ein. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist, wenn wir spannende Themen, Expertinnen und Experten für dich präsentieren. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und alles Gute für dein Business.